willkommen zum The Disco Dudes Podcast, eurem allfreitaglichen Lieblingspodcast zu Soul, Funk, Boogie, Disco und House mit Wolfgang Hase und Kirk Dance.
Ihr lieben Menschen da draußen, es ist wieder einmal ein Freitag und ihr hört den famosen Podcast der Disco Dudes. Und die Disco Dudes, das sind der Wolfgang Hase, der mir gegenüber sitzt.
Hallo.
Aber ich nicht der Esel. Und ich selber, der Kirk Dells. Und wir unterhalten uns wahrscheinlich wieder über tolle Musik, nämlich genauer gesagt zwei Stücke, die wir uns gegenseitig vorstellen. Und der erste, der ein Stück vorstellt, wird heute der Wolfgang Hase sein, der uns einen ganz, ganz tollen Song mitgebracht hat, was ich vorher schon erspinksen konnte in unserem gemeinsamen Folder, wo wir die Sachen so ablegen. Wolfgang, was hast du uns denn für einen wunderbaren Song mit Story und Hintergründen mitgebracht?
Ja, in der Tat einen wunderbaren Song. Und zwar eine wunderbare Coverversion eines wunderbaren Songs Ain't No Mountain High Enough in der Version von Inner Life, beziehungsweise davon dann auch noch die Garage Version, die Larry Levan gemixt hat. Ain't No Mountain High Enough kennt ihr wahrscheinlich eher als sehr kompakte, 2,5-minütige Soul-Nummer aus den 60er Jahren von 1967, genau genommen geschrieben von Nicholas Ashford und Valerie Simpson, herausgekommen auf Motown Records und präsentiert und gesungen von Marvin Gaye und seiner fantastischen Gesangspartnerin Tammy Terrell. Der Song ist auf Motown zuerst erschienen als richtige Präsentationsnummer für dieses Duett Traumpaar, das die beiden waren, und ist da schon relativ schnell mit 129 bis 130 BPM und hat eine sehr strahlende, durlastige Harmoniewelt, die einen mitnimmt in einen richtigen Liebestanz, würde ich sagen, einen richtig wunderbar romantischen Liebestaul. Fast anderthalb Jahrzehnte später landete derselbe Song im Epizentrum der New Yorker Clubkultur. Inner Life ist die Band oder das Konstrukt, das diesen Song reinterpretiert hat. Ein Studioprojekt aus New York, das angeführt wurde von unserem lieben Patrick Adams. Den haben wir schon einige Male mit dabei gehabt als Komponist, als Songwriter und auch als Arrangeur für ganz fantastische Disco-Musik. Er hat zusammen mit Greg Carmichael und der Sängerin Jocelyn Brown als Trio Inner Life gebildet. Jocelyn Brown, eine der besten Disco- und House-Sängerinnen, die man so finden kann. Und es lohnt sich von ihr, eigentlich alles aus ihrem Werk anzuhören. 1981 ist der Song als 12-Inch Record auf Salsoul herausgekommen, mit rund 10 Minuten Spieldauer. Ein ganz schönes Brett, da hat Larry Levan was getan für seinen eigenen Gebrauch im Club in der Paradise Garage. Nicht umsonst heißt die Version, die wir uns da anhören, auch Garage Version, die er nochmal neu gemischt hat. In der Plattenaufnahme zum Album waren es nur 3 Minuten circa als Radiosingle, aber auf der Maxi kommt eigentlich das ganze Stück erst so richtig heiß zum Tragen. Wir haben einen großen und sehr, sehr langen Intro-Vamp, den sich einige andere Musiker später auch wieder entliehen haben für ihre Produktionen. Dann kommen wir direkt in den First, in den ersten Refrain und dann in eine lange Chorus-Instrumental-Passage, in der immer wieder Breaks ausgedehnt stattfinden und hinten raus macht das Ding dann nochmal so richtig auf. Das Tempo liegt auch hier so bei 128, 129 BPM, aber die haben das ganze Ding auf A-Moll runtergetwistet, 2 Halbtonschritte also, und das gibt Jocelyn Brown noch mehr Raum für ihre fantastische, große Stimme erklingen zu lassen und uns damit zu erfreuen. Es ist ein Dancer, der mit einem sehr sensiblen Aufbau anfängt und dann immer größer wird, bis er einen großen Breakdown hat und dann nochmal nach 5 Minuten als Restart auf den Dancefloor losgeht. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Ich habe euch eine lange Passage mitgebracht, nämlich das ganze Intro, bis dann Jocelyn Brown sozusagen in der ersten Strophe landet. Das sind satte 2,5 Minuten. Genießt Jocelyn Brown, Inner Life, Ain't No Mountain High Enough.
Nowhere.
Dieses Ding aufbauen, völlig fantastisch. Er hört richtig typischen Cell-Soul-Sound. Wir fangen an mit einem ganz leichten, langsamen Start, der aber da schon ein bisschen rhythmisch, was Synkopisches mitgibt. Mit einer leichten Gitarre, die da drauf kommt, dann wird es immer breiter und breiter und dann zum Tension, also von der Tension zum Release auf die Eins kommt dann die Streicher in vollem Ornat. Ein voller Bläsersatz. Jocelyn Brown mit einer riesengroßen, langen Note, die irgendwie alles einnimmt und einen sofort klar macht. Okay, jetzt geht's los, jetzt wird's geil, jetzt kommt und dann hebt das Ding so richtig ab mit dem ersten Refrain, nimmt einen mit. Natürlich hat man den Refrain aus der alten Soul-Nummer sofort im Kopf und dann ist es auch ein leichtes, sowohl, wie soll man sagen, das süße, soulige Gefühl, als auch dieses brachiale und richtig breit angelegte Disco-Opum zu genießen. Kirk, was sagst du zu diesem Intro und was sagst du zu Jocelyn Brown, Inner Life und Ain't No Mountain High Enough?
Ja, Inner Life, fantastische Band, die ja wirklich einige tolle Produktionen herausgebracht hat. Die unverkennbare Stimme von Jocelyn Brown über der ganzen Komposition drüber. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, dass das natürlich selbstredend ein Brett ist. Man hört sofort dieses Timbre auch aus Samba, The Eldest Guy, wo sie ja mehr oder weniger mit bekannt wurde und quasi ihren Touch in die Soul- und Boogie-Funk-Welt gebracht hat. Das ist eine tolle Künstlerin, eine tolle Gruppe und der Song an sich ist natürlich eine fantastische Komposition, wo man sich mit deiner Version, die du hier vorstellst, schon fragen kann, ob man damals vielleicht schon die Idee davon gehabt hat, so einen Stomper auf den Floor zu bringen, der so ein bisschen Church-mäßig ist und noch nicht die Produktionsmittel dazu hatte. Das wäre jetzt so meine Überlegung dabei, dass er eigentlich hätte so klingen sollen.
Also eine ganz interessante kleine Anekdote zu dem Intro ist, dass Jocelyn Brown tatsächlich einen zweiten Song noch rausgebracht hat, der auch eine Coverversion war, wesentlich später, zusammen mit Kenny Dope Gonzalez und Little Ovega, also den Masters at Work, hat sie eine Coverversion von Always There von Incognito herausgebracht. Und da ist das gleiche Intro verwendet, nochmal zwei Halbtöne tiefer. Und das macht schon, wie du sagst, finde ich, eine Aussage darüber, dass das dann auch später in der elektronischen Hausübersetzung total gelten kann. Da muss man gar nicht viel machen. Also die haben es wirklich gesampelt und einfach ein bisschen tiefer geschoben. Dieses Tieferschieben haben wir hier ja schon drin, denn wie vorher schon gesagt, in Motown war das noch alles in G-Dur, jetzt ist es A-Moll und trifft aber trotzdem einen ziemlich schönen Sweet Spot für Jocelyn, für den Gesang, aber auch von der Stimmung her. Das Ganze bleibt immer noch ein wenig sonnig und immer noch ein bisschen Motownig, aber es hat schon einen ganz anderen Orchester-Approach, der eher so ein, wie soll man sagen, so ein spätnächtlicher Club auch wirkt. Und diese Grundmelodie, die bleibt aber da, ne? Dieses Liebevolle, das ist total da drin. Die Struktur von dieser Version unterscheidet sich absolut von der von 1967. Gerade dieser Instrumental Vamp am Anfang, ne, um das Stück erstmal aufzubauen und eigentlich Jocelyn schon eine Improvisationsfläche zu geben, mit ihrer Stimme was zu machen, ohne direkt jetzt eine Strophe angehen zu müssen, ist natürlich in dem Soul-Stück an keiner Stelle enthalten. Und gleichzeitig ist es auch dieser Vamp, der mit diesem leicht offbeatigen, mit so einem Achtel-Offbeat auf Akkorde und der Four-to-the-Floor-Kick, die aber auch da ist, sowohl hypnotisch und ein bisschen flächig wird, ne, weil es eben nicht nur Four-to-the-Floor ist, aber gleichzeitig schon den Beat vorgibt, der trägt einen schon ein Stück rein, obwohl diese 1, 2, 3, 4 am Anfang nicht das Prägnanteste sind, was den Rhythmus ausmachen. Wir haben am Ende eine klassische Disco-Engine. Ne? Die Kick ist auf allen vier verteilt, wenn es richtig losgeht. Und die Hi-Hats und die Claps auf die 2 und die 4. Richtige Abfahrt-Beat ohne große weitere Latino-Ideen, was bei Celsol ja öfter mal vorkam, hier eher nicht. Und der Percussion-Layer macht es dann natürlich in der Rhythmik noch richtig voll. Im Vergleich zu der Motown-Version, deren Backbeat Jameson gespielt hat, also James Jameson, der Bassist und quasi on the nose war, war so typisch für frühe Motown-Produktion, hat natürlich hier dann kein Style mehr. Ne? Also dieses Zweikickige, was der Soul hatte, Two-Stepping, das ist hier nicht mehr drin. Es wird dann richtig umgewandelt in einen Club-Groove und in ein sehr, sehr langes Arrangement. Wie schon gesagt, das Ding ist voller wunderschöner Details. Der Bass ist eher was Rollendes und wir haben dann hinten raus noch eine ganze Passage mit Sinti-Flächen, die das nochmal musikalisch ziemlich spannend machen. Zu den Künstlern ganz kurz. Patrick Adams und Greg Carmichael sind absolute Disco-Ikonen in New York gewesen und haben die Welle von Disco und Boogie eigentlich mit angestoßen, gehören zu den Pionieren dieses Fachs und waren im Studio quasi zu Hause und haben Tag und Nacht, während sie lebten und tätig waren, Zeug rausgebracht. Jocelyn Brown ist zu der Zeit 81 in der New Yorker Szene schon bekannt. Sie singt unter anderem bei Musik, dieser etwas verrückten Disco-Band mit den ganz, ganz schnellen Songs und verwundert alle dann als Solokünstlerin mit ihrem ersten ersten großen Hit, nämlich Somebody Else's Guy, du hast das vorher schon gesagt, der ja wesentlich langsamer daherkommt, wesentlich auf Groove basierend und auf Funkiness basierend. Sie kann also beide Fächer bedienen. Sie kann klaren Disco, aber ebenso gut auch den Funky Stuff mit Somebody Else's Guy. Sie war in ihrem Leben wahnsinnig lange aktiv, wie ich vorher schon sagte, in den 90ern und 2000ern hat sie auch mit Masters at Work noch gearbeitet und weiteres Zeug rausgebracht. Zu Levy Levan erzähle ich heute mal nicht so viel wie sonst, den kennt ihr glaube ich inzwischen schon gut. Man hört dem Mix an, dass er seine Finger dran hatte. Was die Toningenieure anging, auch da war wieder einer am Werk, den wir aus anderen Folgen schon kennen, nämlich Bob Blank. Bei ihm im Studio und unter seiner Ägide des Engineerings ist das Ganze erschienen und rausgekommen. Es ist zwar in den Liner Notes des Albums nur verzeichnet und nicht auf der Maxi, aber es ist absolut klar, dass er da dran war. 1981 ist Disco eigentlich schon nach seinem Peak und gerade das macht es so spannend, was die Einflüsse angeht, weil wir auch hier, wie wir eben schon gerade beschrieben haben, die ersten Anklänge oder die ersten prototypischen Grundideen von Garage und House hören, die da in so einem Disco-Stück dann stattfinden, hat sich dann weiter auch so ausgeprägt. Die 12-Inch ist nach wie vor eine gejagte und gesuchte Platte. Sie wurde wieder veröffentlicht durch den holländischen Vertrieb und Produktionskreis von Ramshorn. Die haben einige Titel von Celsoul wieder veröffentlicht. Und so hat man sie ab und zu erschwinglichen Preisen hier bei uns auch bekommen. Das Stück selber ist, wie gesagt, schon eine Coverversion und wurde später weiterverarbeitet in Love's Gonna Get You. Das sollten wir vielleicht uns auch mal beleuchten, das Stück. Ich glaube, das hatten wir noch nicht dabei. Lohnt sich auch. Und auch da verwurstet sie oder covert im Grunde das, was sie schon gemacht haben. Spätere Produktionen von Boys Noize und einigen anderen nehmen diese Version von Ain't No Mountain High Enough nochmal auf und bringen sie uns wieder bis in die 2010er. Mein lieber Kirk, du hast doch ganz bestimmt ein nicht weniger geschichtsträchtiges und nicht weniger prägnantes Stück ausgesucht. Was hast du denn heute dabei aus deinem DJ-Köcher?
Ja, ich habe dieses Mal Hold Me Tighter in the Rain von Billy Griffin im Gepäck. Als ich den Song das erste Mal gehört habe, war mir sofort klar, das ist so ein Ding, das im Schatten großer 80s-Hits steht, aber eigentlich pure Edelware ist für jeden, der Boogie und Sophisticated Soul liebt. Aus meiner Sicht ein absolutes unumgängliches Muss, diese Scheibe im Köcher zu haben. Die 12-Inch ist sogar relativ günstig zu erwerben. Werben und digital brauchen wir ja eh nicht drüber reden. Der Track erschien 82 auf CBS Records und wurde als 7-Inch und als 12-Inch ausgekoppelt. Die 12-Inch ist natürlich besonders spannend für die Dancefloor-Nerds. Das ist eine etwas längere Version, im wahrsten Sinne mehr Raum für Groove. Subtil ausgefahrene Instrumentalpassagen kommen dazu. Perfekt eigentlich für den Club der frühen 80er oder auch heute für ein schönes Boogie-Disco-Set zwischen Ausklang der Disco-Ära und den aufkeimenden modernen Soul-Zeiten damals. Kurz zu Billy Griffin. Er stammt aus Baltimore in Maryland. Viele kennen ihn vor allen Dingen als Leadsänger von The Miracles und zwar als Nachfolger von Smokey Robinson, nachdem er die Gruppe damals verlassen hatte. Das allein war schon eine Mammutaufgabe. Griffin stieg Anfang der 70er ein und war die Stimme auf der Platin-Single Love Machine, einem der größten Miracles-Hits überhaupt. Fun Fact, er war nicht nur Sänger, sondern auch Songwriter und Produzent. Nach seiner Zeit bei den Miracles startete eine Solo-Karriere, die besonders unter Soul-Konnoisseuren Kultstatus genießt. Ein interessanter Fun-Fact ist auch, wie ich finde, dass der Produzent der Boyband Take That war. Er schrieb und produzierte ihren ersten Millionenseller I Found Heaven. Hold Me Tighter in the Rain stammt aus seiner Phase, in der er stark auf modernen, leicht urbanen Soul setzte. Der Song ist eine wunderbar elegante Midtempo-Nummer. Harmonisch bewegt er sich in einem warmen, leicht melancholischen Mollumfeld mit klassischen Soul-Akkordwechseln, die durch dezente Dur-Auflösung Hoffnungsschimmer setzen. Eine bittersüße Spannung trägt den Titel ziemlich emotional durch die ganze Zeit. Prägend ist der Moog-Bass, der auf dem Song für damalige Zeiten einen futuristischen Touch gibt und heutzutage top in den Kontext von soften Acid-Bassline-Tracks passt. Er klingt dadurch auch heute noch nicht aus der Zeit gefallen und könnte auf eine Vintage-produzierte moderne Nummer sein, wie sie zum Beispiel bei Dabül komponiert und produziert und veröffentlicht wird. Dabül ist vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt, der französische Boogie-Funk-Produzent. Instrumental hören wir eine typische Early-80s-Produktion, seidige Synth-Flash Flächen, ein präzises gespieltes E-Piano, eben die erwärmte, federnde, fast schon programmiert klingende Bassline, trockene Snare drauf mit Punch, mit leichtem Plate Reverb und diese sanften, aber pointierten Gitarrenchops. Die 12-Inch-Version gibt dem Groove mehr Luft, das Arrangement bleibt geschmackvoll und überlädt nie. Griffins Falsett-Stimme schwebt über dem Mix, ohne je ins Kitschige zu kippen. Das ist erwachsener Soul mit eindeutiger Disco-DNA. Was ich besonders liebe an dem Song ist, er ist zurückhaltend intim. Diese Intimität hören wir uns jetzt genüsslich an. Wir lassen das Intro weg und starten mal direkt mit dem Auftakt der ersten Strophe. Wir hören Billy Griffin mit Hold Me Tighter in the Rain. Da hat man ihn ganz deutlich gehört, den Moog-Bass, der schon ziemlich an eine Acid-Bassline erinnert. Wolfgang, deine 5 Cent zu dieser Musikperle.
Ja, wunderschönes Ding, sehr, sehr hübsch. Selten einen so wenig gleichförmigen Song gehört. Ich kannte ihn vorher tatsächlich gar nicht und finde aber, es ist ein sehr, sehr schöner Einspringer und er singt das in seinem Falsett ja auch wirklich zuckersüß. Das muss man schubschubidua schon sagen.
Genau das finde ich auch und ich vermute fast, dass wenn du ihn jetzt noch ein paar Mal hörst, er für dich auch immer besser wird und immer mehr in dein Herz eindringen wird.
Das glaube ich allerdings auch, ja. Das Potenzial hat er auf jeden Fall. In eure Herzen ist er doch längst auch schon geschlüpft, oder?
Das hoffen wir doch, dass wir das erzielen. In der Rare Groove-Szene und Modern Soul-Szene ist der Track über die Jahre immer wieder aufgetaucht, unter anderem auch durch Reissues und Sampler-Veröffentlichungen hier und da. Samples oder prominente Hip-Hop-Flips sind mir nicht bekannt oder sogar auch gar nicht vorhanden, was fast überrascht, weil gerade diese eleganten Synth- und Drum-Passagen eigentlich dafür prädestiniert werden. Coverversionen sind mir auch keine bekannt. Und auch da, wenn ihr da Hinweise habt oder euch was bekannt vorkommt, wo es denn gesampelt oder gecovert worden sein könnte, scheut euch nicht, uns das mal irgendwo in die Kommentare zu droppen oder uns diesbezüglich anzuschreiben. Billy Griffin selbst arbeitete später auch im Background und als Songwriter weiter und blieb eine respektierte Figur im Soul-Kosmos. Seine Solo-Alben, gerade die frühen 80er-Veröffentlichungen, sind heute gesuchte Stücke unter Sammlern und im Boogie und Modern Soul. Abschließend ist meinerseits anzumerken, dass Hold Me Tighter in the Rain ein Paradebeispiel dafür ist, wie Motown-Schule, 80er-Ästhetik und Dancefloor-Sensibilität aufeinandertreffen können, ohne laut zu sein. Ein sophisticated Groover und genau deshalb perfekt für unseren Podcast. Wolfgang, hast du noch was hinzuzufügen?
Dem ist gar nichts mehr hinzuzufügen. Also eigentlich das Nächste, was wir jetzt machen, ist hier Schluss machen. Dann höre ich die Nummer nochmal ganz an. Aber ganz sicher. Das könnt ihr übrigens auch machen. Alle Nummern, die wir hier besprechen, sowohl die, die wir direkt vorstellen, als auch die, die wir benutzen, um zu beschreiben oder über die wir noch sprechen, die findet ihr in den Playlists auf Spotify und Apple Music. So könnt ihr auch ohne unser Gequatsche an einem Freitagnachmittag, einem Samstagmorgen oder einem Sonntagabend ganz gepflegt zu wunderbarem Boogie durch die Gegend tanzen. Was bleibt uns noch zu sagen? Wir wünschen euch ein sehr schönes Wochenende.
Und viel Liebe in Form vor allen Dingen von akustischen Klangwellen.
Ganz viel Tanz und Musik obendrauf.
Bye, bye. Bye.